Fluchtursachen bekämpfen ist eins der Standardargumente, die jetzt vorgebracht werden. Seit mehr als 4 Jahren wird im Nahen Osten und gerade auch in Syrien versucht, das Assad-Regime sich erst der zivilgesellschaftlichen und jetzt des militärischen, des IS und der Al-Nusra-Front zu erwehren. Im Juni gab es im Nachbarland der Türkei einen Wahlerfolg. Die AKP verlor ihre absolute Mehrheit und die kurdisch geprägte Partei HDP kam in das Parlament und überschritt die 10%-Hürde. Dann gab es den Anschlag des IS in Suruç. 30 der HDP nahestehende Personen, junge Leute, wurden schwer verletzt, beziehungsweise nein, getötet sogar. Am Telefon begrüße ich den langjährigen Türkei-Korrespondenten für verschiedene Medien und aktuellen Redakteur bei Radio Dreieckland, den Jan. Hallo Jan.
Hallo Mieze.
Fluchtursachen bekämpfen. Wenn man jetzt die Bilder der letzten Tage sich anguckt, dann stellt man fest, nicht nur mit dem großmedial Bild des toten Jungens am Stand von Bodrum, dass viele aus den Lagern rund um Syrien, die geflohen sind aus Syrien, also nicht nur die Binnenvertriebenen, sondern die externen Vertriebenen nach Libanon, nach Jordanien, aber auch zwischen 2,5 Millionen bis 4 Millionen in die Türkei sich jetzt auf dem Weg nach Europa aufmachen. Gestern hattest du ein Interview mit Thomas von Osten-Sacken geführt über Gründe des syrischen Konfliktes. Ein Konflikt, der sich jetzt ja noch zusätzlich auftut, ist der Konflikt des Erdogan-Regimes in der Bombardierung von kurdischen Stellungen in Syrien, aber auch in der Kriegszonerie in der Türkei selbst, in der Osttürkei. Gestern, glaube ich, sogar in Cizre ist Cizre gestürmt worden, so eine 100.000 Einwohnerstadt. Wandelt sich in den kurdisch Geflüchteten auch eine Meinung, nämlich dass man keine Chance mehr hat, nach Syrien zurückzukehren?
Ja, es ist ja schon auffallend, dass die Familie Kurdi, zu denen auch der getötete junge Aylan Kurdi gehörte, er und sein älterer Bruder und die Mutter sind ertrunken, auch bei dem Versuch, eine griechische Insel zu erreichen. Aus Kobani war, also wo die, dass er erfolgreich gegen den IS verteidigt wurde mit massiver Luftunterstützung der USA. Aber die kamen eigentlich aus einem befreiten, beruhigten Gebiet, aber mussten da trotzdem weg. Und das ist auch ganz klar, was also hier eigentlich untergeht, ist dieses befreite Gebiet da. Also Kurden nennen es Rojava, arabisch wäre es die Jezire. Dass sie ja unter einer totalen Blockade leiden, einmal von der Türkei, dann von dem türkischen Verbündeten Masud Barzani, bewaffnet unter anderem von der Bundesrepublik, der nach Irak die Grenzen abschneidet und auch nach Syrien ist der IS. Das heißt, dieses Gebiet ist völlig unter Blockade. Es geht rein und raus nur per Schmuggel. Teilweise unter Lebensgefahr, teilweise unter großen Kosten. Und so kann dieses Gebiet ökonomisch einfach nicht weiter existieren. Oder nur halt unter sehr harten Bedingungen. Es gibt Landwirtschaft, es gibt ein bisschen Öl, aber damit kann man ohne Beziehungen nach außen nichts anfangen, weil Technik fehlt, weil Exportmöglichkeiten fehlen. Und dass da einfach kein Raum ist, wo man leben kann. Und was jetzt auch auffallend ist, dass diese neue Flüchtlingswelle ausgebrochen ist, nach Europa. Einen Monat, nachdem sich Erdogan und Obama am Telefon geeinigt haben auf eine Sicherheitszone, was ja eigentlich auch so ein Schritt sein sollte, zu diesem Syrien-Problem zu lösen. Das scheint in der Region überhaupt nicht glaubwürdig zu sein. Es ist ja auch von außen abzusehen, warum nicht. Dass die Leute trotzdem in Massen, die jetzt eigentlich jahrelang da auch an der Grenze gewartet haben, in Lagern zum Teil halt außerhalb von Lagern, weil sie da keine richtige Unterkunft hatten, dass die jetzt überhaupt keine Hoffnung haben in diese Initiative. Ja, ich weiß nicht, wie viele, ja, man muss auch noch dazu sagen, dass dieser Krieg, den Erdogan führt, ja zum großen Teil auch bedeutet, dass das kurdische Gebiet im Irak, in Syrien noch fester abgeschnürt wird. Also dass da Sicherheitszonen genau an der Grenze gemacht werden, genau um halt diesen Rest, was es da an Schmuggel und Bewegung zwischen den Grenzgebieten noch gibt, zu unterbinden. Und du hast es Schisre schon angesprochen, die dritte Sache, dass dieser Krieg im Osten ja, Dimensionen hat, die hier eigentlich in den Medien in dem Maße nicht rüberkommen. Also in Städten, wo da gekämpft wird, wo blockiert wird, wo es Ausgangssperren gibt. Es ist kein Wunder, dass vor einigen Tagen zwei Journalisten und ein Dolmetscher, die Journalisten beide Engländer, aber arbeiten für eine amerikanische Firma, in Untersuchungshaft genommen wurden, also dauerhaft in einem Sicherheitsgefängnis jetzt geblieben sind, die genau in dieser Region recherchiert haben. Da will man nicht hingucken. Und das Weitere, was auffallend ist, also weder England, wo die Staatsangehörigkeit der beiden Journalisten war, noch die USA, wo die Vice News beheimatet ist, haben irgendwie laut protestiert dagegen. Also irgendwie lässt man halt den Erdogan wüten, damit er halt gegen den IS vorgeht. Wobei er also da nicht besonders sich hervortut.
Ich glaube, einen Angriff hat er gefahren oder den insgesamt 50 oder 60 Luftangriffen, oder es sind, glaube ich, mittlerweile auch viel mehr wahrscheinlich, weil wir kriegen ja gar nichts davon mit so richtig.
Also am Anfang, der erste Angriff mit drei Flugzeugen in Grenznähe, die sind nicht rüber und haben da wohl ein paar Raketen geschossen. Möglicherweise sind da ein paar auch zufällig auf kurdisches Gebiet gelandet. Und jetzt gab es neulich, genau mit der Inhaftierung der beiden Reporter, gab es nochmal eine Auseinandersetzung, wo es angeblich einen Luftangriff gab, wenn das so stimmt, und auch eine Schießerei an der Grenze, bei der ein Soldat gestorben ist. Wobei allerdings nicht klar ist, ob das wirklich mit dem IS war, weil es kann auch sein, dass es eine normale Auseinandersetzung mit bewaffneten Schmugglern war.
Jetzt ist ja in der Türkei ziemlich fest, oder viele Teile der türkischen Bevölkerungen sagen ja, das ist ein innenpolitisches Manöver, um die HDP unter die 10%-Grenze zu machen. Die HDP selbst sagt, steht auch im Gegensatz und ruft auch die PKK auf, die Waffen, also zu einer Waffenruhe auf. Selbst tritt ein für einen Friedensprozess. Wenn man jetzt diese geopolitische Lage sich anguckt, jetzt haben wir also Frankreich hat erklärt, es will bombardieren. Großbritannien hat erklärt, sie werden sich der IS, Anti-IS-Allianz trotzdem anschließen, hat einen Drohnenangriff, jetzt hat Herr Cameron publiziert. Die Russen, also Putin, erklärt, nachdem jetzt auch schon Angriffe von Idlib aus in diese Provinz, wo auch ein russischer Stützpunkt ist, auch sie werden jetzt Bodentruppen geben. Das heißt, es besteht ja die Gefahr, dass dieser geopolitische Wettstreit und der Stellvertreterkrieg, der ja da teilweise geführt wird, tatsächlich auf lange Zeit diejenigen, die dort sowohl intern vertrieben sind, aber erst recht die jetzt in Jordanien, Libanon oder der Türkei sind, wir, wie gesagt, 2,5 Millionen bis 4 Millionen, von der Möglichkeit der Rückkehr dauerhaft ausschließen werden. Ist
Ja,
das falsch oder ist das Worst-Case-Szenario?
es sieht ja nicht so, es sieht nicht so aus, als würde sich eine Lösung anbahnen. Ich meine, die Amerikaner haben ja keine wirklichen Bodentruppen. Und damit können sie auch den IS nicht bekämpfen. Außerdem haben sie gibt es überhaupt keine Lösung für den Konflikt zwischen Assad und der Opposition, die ja zum Teil aus diesen salafistischen Gruppen besteht, aber eben nicht nur. Und das andere ist, wenn die Opposition siegt, und das sind vor allen Dingen militärisch stark, sind ja die
islamistischen
Islamische Staat
ja.
und ja, die anderen salafistischen Gruppen, dann werden halt die Leute, die jetzt entweder aus Sympathie für Assad oder weil sie eben Angst haben vor den anderen, weil sie irgendwie laizistisch, christlich, alevitisch oder sonst wie
Jesiden.
Jesiden sind es weniger in Syrien. Die sich jetzt da irgendwie notgedrungen oder wollentlich um Assad scharen, dann werden die halt Flüchtlinge.
Hm.
Dann werden die auch, wird die Region um Damaskus aufbrechen nach Europa. Also ist da überhaupt keine Lösung irgendwie abzusehen.
Das heißt, anders ausgedrückt, man wäre gut beraten, entweder die fehlerhafte Politik im Nahen Osten oder für eine dauerhafte Ordnung einzutreten, oder aber man wird damit sich darauf einstellen müssen, in Europa, statt immer nur die Grenzen hochzubauen, doch mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen.
Ja, so ist es. Wobei vielleicht noch was hinzuzufügen ist, dieser Wechsel von Erdogans Politik hin jetzt zum offenen Kurdenkrieg und mit Obamas Eingeständnis, die hat ja die Front im Osten des IS, also an der im syrischen Osten, beruhigt. Die Kurden haben jetzt andere Probleme. Außerdem ist ihnen ja signalisiert worden, sie sollen gar nicht mehr diese weitere Grenzregion erobern. Nachdem das beruhigt ist, hat der IS erst Palmyra eingenommen und jetzt die letzten Ölfelder des Regimes. Da sieht man ganz deutlich, dass diese Allianz zwischen Washington und Ankara den IS jedenfalls nicht geschwächt hat.
Sondern eher gestärkt.
Gestärkt, ja. Also dieser Luftstützpunkt wäre natürlich sehr effektiv, wenn die Türkei voll mitmachen würde, also die Grenze zumachen oder sowas. Und wenn die kurdische Miliz nicht ausgeschlossen würde, dann würde die was bringen. Aber so, dass sie da ein bisschen besser bombardieren können, bringt auch nichts. Vor allen Dingen, das Bombardieren ist ja hauptsächlich auch Unterstützung von Bodentruppen. Und wenn man also eine Bodentruppe von 54 Mann nur noch schickt, die dann nach kurzer Zeit aufgerieben wird, dann bringt das auch nichts.
Jetzt nochmal zur Frage, nochmal zurück zur EU. Die Forderung, die zum Beispiel Medico aufgestellt hat in Bezug auf die kurdischen Gebiete und Kobane, war, die Bundesregierung oder die EU soll Druck auf Erdogan ausüben, sofort den Krieg gegen die Kurden einzustellen, Waffenstillstand zu erklären und auf der anderen Seite im Prinzip den Aufbau zu ermöglichen. Ist das denn überhaupt realistisch oder ist bei Erdogans Zickzackkursen sowas vielleicht doch noch möglich?
Nein. Das glaube ich nicht. Also zumindest vor den Wahlen geschieht da nichts.
Also im November.
Und und 1. November und außerdem, ich denke auch danach nicht. Was Erdogan hat ja gesagt, den Friedensprozess, also mit Öcalan, der sei nicht zu Ende. Mhm. Der würde genauso weitergehen. Mhm. Das heißt aber, das bezieht Gespräche, irgendwelche Einigungen mit Erdogan, aber die Frontstellung gegen seine politische Konkurrenz, die HDP, und gegen diese Rojava genannte Gebiete an der Grenze, die ist da nicht eingeschlossen. Mhm. Der versucht das irgendwie zu trennen. Also ein Waffenstillstand mit der PKK auf Befehl Öcalans, sowas scheint er vorzuhaben. Das nehme ich an, dass er das meint, der Friedensprozess geht genauso weiter. Aber er schickt die ganze Schuld für alle Misere wird der HDP in die Schuhe geschoben und und Rojava, das sind Terroristen, mit denen kann man überhaupt nicht. Und in diesen beiden Punkten, also ich meine, ich finde es gut, dass da Druck gemacht wird. Ich denke nicht, dass das ausreichen wird. Aber man sollte sich nicht viel davon versprechen.
Du fändest es gut. Es ist ja kein Druck. Es wird ja keiner gemacht. Du hast ja auch am Anfang schon gesagt, im Prinzip, es gibt eine leise Treterei auf allen Ebenen. Ob es die USA ist, ob es...
Das signalisiert ja auch was, dass man sich selbst... Also ich meine, als die von der Frankfurter Rundschau ließ sich Schmitter in Diyarbakir verprügelt wurde und ins Gefängnis kam, da ist der Genscher persönlich aufgetreten und sagt, wir lassen uns das nicht gefallen. Und sie wurde dann halt aus der Türkei abgeschoben. Und jetzt geschieht überhaupt nichts. Das signalisiert ja auch was. Mhm. Wir lassen Erdogan machen. Und da wäre natürlich, wenn überhaupt jemand Druck machen kann, dann sind das natürlich vor allen Dingen auch die Amerikaner. Und da sieht es im Moment nicht so aus. Ich möchte aber trotzdem noch einen kleinen Schlenk machen, zu sagen, die nicht nur die Amerikaner machen da unten Politik, auch zum Beispiel die Russen und die Chinesen.
Ja.
Man sollte denen ihre Verantwortung auch nicht vergessen.
Und die Saudis sollte man auch nicht vergessen.
Ja, und dann hätten wir noch den Iran.
Ja, und den Iran, genau. Also im Prinzip ist diese geopolitische Linie, die da durchziehen, sehr, sehr vielfältig. Auch die Verantwortung für dies, was dort angerichtet worden ist. Jan, langjähriger Korrespondent verschiedener deutschsprachiger Medien in der Türkei und in der ganzen Region. Ich bedanke mich für deine Einschätzung der Situation, der Entwicklung der letzten Wochen und Monate und den Ausblick auf das, was zumindest bis zu den Wahlen so sein wird in der Türkei. Danke fürs Nochmal.
Jo, tschüss.
Tschüss.